Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen beim Podcast Friedrich Plus Deutsch vom Friedrich Verlag. In jeder Folge bringen wir den neuesten Stand der Fachdidaktik in 5 Thesen auf den Punkt, welche ich dann am Ende der Folge nochmal zusammenfasse. Und heute geht es um Games. Mein Name ist Christian und ich habe die Ehre, mit den Menschen hinter den Unterrichtsideen des Friedrich Verlags sprechen zu dürfen und freue mich darauf, heute mit Mathis Kepser sprechen zu dürfen. Mathis ist Professor für Deutschdidaktik an der Universität Bremen unter Einschluss der schulbezogenen Medienwissenschaften und hat sich dabei unter anderem mit Filmen und mit Games beschäftigt. Außerdem ist er Gymnasiallehrer für Psychologie, Deutsch und Philosophie. Man mag es kaum ahnen, aber er ist Herausgeber beim Friedrich Verlag und hat gerade bei Praxis Deutsch eine Ausgabe zum Thema Games veröffentlicht. Wir sprechen also heute darüber, wie man Games in den eigenen Unterricht einbinden kann und was es dabei zu beachten gilt. Mathis, schön, dass du da bist. Was habe ich vergessen oder was sollte der Hörer, die Hörerin von dir noch wissen?
Hallo Christian. Ja, ich bin nicht mehr Lehrer für Deutsch und Schulpsychologie und Informatik und Ethik. Das war ich mal früher, also als ich noch aktiv im Schuldienst war. Jetzt bin ich eben mit der Wissenschaft des Unterrichts beschäftigt, des Deutschunterrichts beschäftigt.
Als ich die Ankündigung zu dieser Folge gesehen habe vom Verlag, musste ich total stutzen, war total erfreut und aufgeregt, dass es dieses Thema auch als Forschungsschwerpunkt gibt. Das war mir überhaupt nicht klar. Und dann habe ich an meine eigene Vergangenheit zurückgedacht und mich erinnert, wie das denn bei mir eigentlich gewesen ist. Und ich habe das erste Mal von Games als Unterrichtsmethode oder Mittel gehört, gelesen, als Ubisoft bei Assassin's Creed, bei diesem Action-Abenteuerspiel, einen History-Modus eingeführt hatte und dann auf Grundlage dieser sehr wunderschönen Simulation, die sie da erstellt hatten und der Abbildung und der Grafiken, es Schülern erlaubten, das historische Jerusalem quasi sich anzugucken oder andere historische Städte, die unfassbar akkurat waren. Und da war ich tief beeindruckt und dachte mir, da muss es vermutlich noch mehr geben. Meine Kollegin aus dem Studium hat dann ein Chemie-Simulationsspiel rausgebracht, wo die Kinder dann experimentieren durften mit Dingen, die sie sonst halt nicht machen konnten. Da besteht ganz viel Chancen, Spiele natürlich zu nutzen, damit man die Motivation steigert von Kindern für irgendwas, dass man Dinge auch erkunden kann, die man so nicht im realen Leben machen kann. Aber vermutlich steckt da noch ganz viel mehr dahinter. Und da bin ich jetzt total neugierig drauf zu erfahren, was denn noch dahinter steckt. Mathis.
Ja, also die Beispiele, die du genannt hast, die fallen grob gesagt unter den Begriff des sogenannten Serious Games. Also die Idee, Spiele dazu zu nutzen, Bildungsgehalte, Kompetenzen an Schülerinnen und Schülern heranzubringen, mit der dahinterliegenden Intention, dass das mutmaßlich die Motivation der Schülerinnen und Schüler steigern kann, sich mit diesen Lerngegenständen auseinanderzusetzen. Das finde ich auch ein interessantes Feld der Game Studies, aber mich interessiert sehr viel mehr die Gaming-Kultur, nicht nur auch, sondern die hauptsächlich außerhalb der Schule vorzufinden ist. Gaming ist inzwischen eine Kulturform geworden, die nicht nur ein riesengroßes Business in Deutschland und der ganzen Welt darstellt, sondern eben auch Millionen von Spielerinnen und Spielern begeistert. Das ist der Ansatzpunkt, den ich spannend finde. Für mich sind Games im Prinzip eine neue literarische Gattung, die die bestehenden Gattungen wie Theater, Drama, Lyrik, Epik, Comics, Spielfilme ergänzt. Dabei auch mit neuen ästhetischen Erfahrungen aufwartet, die die bisherigen Gattungen so nicht haben.
Warum würdest du sagen, dass sie dazugehören in diese Gattung? Das höre ich das erste Mal.
Dahinter steht zunächst einmal die Beobachtung, dass die allermeisten Games in irgendeiner Art und Weise narrativ grundiert sind. Ne? Also sagen wir mal von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, sagen wir mal ein Schachsimulator, ja, der erzählt jetzt nicht sehr viel oder ein Skatprogramm oder ich weiß nicht was, da hat man tatsächlich sehr wenig oder sagen wir mal Tetris, ein Puzzle-Game, da wird auch nicht viel erzählt, Obwohl man feststellen kann, dass selbst solche Spiele dann versuchen, mit einem narrativen Rahmen aufzuwarten und dadurch offensichtlich noch attraktiver werden für die Spielerinnen und Spieler, auch wenn das eigentliche Spiel wenig Narration enthält. Demgegenüber haben aber die meisten Spiele dann doch eben eine Geschichte zu erzählen oder Geschichten zu erzählen. Und das führt eben die Games in das Orchester der erzählenden Medien insgesamt hinein.
Und da würdest du sagen, steht und fällt alles mit der Qualität der Geschichte und der Inszenierung der Geschichte?
Naja, das ist ein Paket. Das lässt sich nicht auseinanderdividieren. Also sagen wir mal, die Spielmechanik und die Storyline, die müssen halt zusammenspielen, damit daraus ein interessantes Spiel wird. Man kann eine tolle Story entwickeln und eine langweilige Spielmechanik, dann ja, dann ist das kein gutes Spiel. Und umgekehrt genauso, ja, man kann eine tolle Spielmechanik entwickeln und eine langweilige Story und dann ist es eben auch kein gutes Spiel. Davon gibt es allerdings auch viele, muss man ganz ehrlicherweise natürlich auch zugeben. Aber die besten Beispiele aus der Gaming-Welt bringen eben beides zueinander.
Warum sollte man sich denn als Lehrkraft damit beschäftigen?
Also zunächst einmal haben wir ja schon festgestellt, dass die Gaming-Welt für die allermeisten Kinder und Jugendlichen, insbesondere männliche, aber nicht nur männliche, ein zentraler Bereich ihres Freizeitvergnügens sind, und zwar ihres Freizeitvergnügens, das eben mit Geschichten etwas zu tun hat. Weil ich gerade gesagt habe, ja, da gibt es ein Gender Gap. Dieses Gender Gap schließt sich pro Jahr immer mehr und mehr. Also es kommen immer mehr Mädchen, junge Frauen dazu, die eben auch zu begeisterten Gamern, Gamerinnen werden. Also man hat es zunächst einmal mit dem Phänomen zu tun, dass Kinder und Jugendliche mit Games aufwachsen und darin leben. Als ein Teil der Welten, in die sie narrativ eintauchen. Neben Filmen, neben Romanen und so weiter, neben Comics, was weiß ich was. Ne? Das ist schon mal der erste Grund und der wichtigste Grund, der auch in der Forschung immer wieder nach vorne gehoben wird, warum Games für den Deutschunterricht so interessant sein können. Es ist ein Teil des Erzählkosmoses, in dem nicht nur Kinder und Jugendliche sich bewegen, heute bewegen. Jetzt könnte man natürlich argumentieren und sagen, na ja, da reicht's doch, wenn wir den herkömmlichen Literaturunterricht weiter so machen, wie wir ihn auch schon betrieben haben, denn auch dort geht's ja um Erzählen. Völlig richtig. Es ist auch nicht daran gedacht, also die Games jetzt als Ersatz für herkömmlichen Literaturunterricht einzusetzen. Aber das Interessante ist eben, dass Games anders neu erzählen, als das die herkömmlichen erzählenden Gattungen getan haben oder tun.
Inwiefern anders, neu, einfach durch die audiovisuelle Unterstützung oder sprichst du noch über andere neue Inszenierungsformen?
Naja, das ist ja nicht nur Unterstützung. Also das Audiovisuelle ist ein Teil der Ästhetik von Videogames und zwar ein Teil, der sich auch von anderen, insbesondere Filmen, unterscheidet, also anderen audiovisuellen Medien, insbesondere Filmen unterscheidet, dadurch, dass man beispielsweise eine selbstgeführte Kameraführung besitzen kann. Das heißt, anders als im Film, wo der Kamerablickwinkel durch Regisseur, Kameramann festgelegt ist, kann ich bei vielen Games die Kamera frei führen. Das ist schon mal ein ganz anderes Feeling von Wahrnehmung der erzählten Welt, als das die herkömmlichen Medien zur Verfügung stellen. Also das ist ein Teil. Dazu kommt aber als wesentliches Element von Games das, was man als Interaktivität bezeichnen kann. Andere sagen, sprechen lieber von Interreaktivität, weil Interaktivität wie bei Menschen ist das natürlich nicht. Das ist Mensch-Maschine-Kommunikation und im Prinzip eben auch ein Reagieren auf Angebote des Programms. Aber diese Möglichkeiten mit dem Programm, mit der Geschichte zu interagieren, ist in der Tat eben auch eine Besonderheit, die digitale Spiele ausmachen. Mit dieser Möglichkeit der Interaktion verknüpft ist auch, dass Spieler und Spielerinnen beständig Entscheidungen treffen müssen. Ich bin mal zu dem Ergebnis gekommen, eigentlich sind alle Spiele in gewisser Weise decision-driven, also entscheidungsgetrieben. Ohne dass ich eine Entscheidung fälle in einem Videospiel, passiert nichts. Das Spiel steht. Es hängt also davon unmittelbar ab, dass ich als Spieler, als Spielerin in das Spiel eingreife. Und auch das ist etwas, was man so nicht kennt. Also einen Film legt man ein auf DVD oder streamt den und der läuft durch, ja, egal was ich mache oder ob ich dabei einschlafe oder nicht, der Film geht durch. Das tut ein Videogame nicht. Das steht sofort still, sobald ich nicht mehr bereit bin, mit dem Spiel zu interagieren und eben Entscheidungen treffe, meine Figur dahin zu bewegen, dorthin zu bewegen, diesen Dialog anzunehmen oder jenen Dialog anzunehmen und so weiter und so weiter. Also auch das ist also eine Besonderheit von der Ästhetik digitaler Spiele.
Jetzt ist es aber natürlich nicht der Punkt bei dem Gespräch, dass es hier um Gamification-Elemente geht, wo man solche Sachen nutzen kann, um irgendein Thema interessanter zu gestalten, sondern eher die Metaperspektive da drin zu haben, nämlich wie kann man das gesamte Genre irgendwie im Unterricht einbinden. Jetzt kann ich es mir in der Chemie vorstellen, weil eine Kollegin von mir das selbst gemacht hat, aber ich kann es mir im Deutschen nicht ansatzweise vorstellen, wie man ein Spiel im Deutschunterricht nutzen kann. Bitte hilf mir.
Ja, also müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Also das eine ist Gamification als die Möglichkeit, Spielmechanismen dazu einzusetzen, um die Motivation der Schülerinnen und Schüler zu steigern, sich mit einem bestimmten Lernstoff, mit einer bestimmten Problemstellung auseinanderzusetzen. Erwähnt hattest du etwa ja die Chemieprogramme, sowas gibt es auch für Physik und für Erdkunde und so weiter und so weiter. Da können Schülerinnen und Schüler was ausprobieren, was entdecken, was ihnen im normalen Leben eigentlich auch so nicht oft nicht möglich ist. Daher sind es eben auch meistenteils Simulationen, die hier stattfinden. Oder eben, ich habe es tatsächlich mit Gamification in dem Sinne zu tun, dass ich die Schülerinnen und Schüler belohne für das Erfüllen bestimmter Aufgaben, die sie erledigt haben. Das ist ein Prinzip, was man natürlich in Computerspielen auch kennt. Ne? Also wenn ich da eine Aufgabe erledige, kriege ich Punkte, steige ich möglicherweise in irgendeiner Hierarchie auf von Mitspielern und Mitspielerinnen oder kann auch nur meinen eigenen Leistungsstand steigern. Das sind Elemente, die sind schon auch interessant, keine Frage, sind aber jetzt für mein Forschungsfeld und für das, was wir jetzt auch in dem Praxisdeutschheft versuchen anzubieten, eher sekundär. Sondern wir betrachten oder ich betrachte mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen Games als einen Gegenstand, ganz ähnlich wie eben auch ein Roman, ein Gedicht oder sonst irgendwas aus der Literatur, aus der Welt der Literatur, mit denen wir uns reflexiv und aber auch konstruktiv auseinandersetzen.
Habe ich ein Beispiel. Ich habe vor einigen Jahren, als es rauskam, selbst mit einem Freund zusammen das Spiel The Witcher gespielt, im dritten Teil. Weil es Preise bekommen hatte und ich war neugierig auf das Genre und fand es interessant. Und dann fiel mir mehr und mehr auf, welche Thematiken da behandelt werden. Und ich merkte während des Prozesses, dass ich mich mit diesen Thematiken nochmal neu auseinandersetze. Zum Beispiel Rassismus. Das ist ein ganz zentraler Punkt innerhalb dieses Spiels. Und es wird unfassbar gut umgesetzt, wie man denn die eigenen Entscheidungen treffen muss und sich positionieren muss zu den Aussagen, zu diesen Handlungen dabei. Jetzt macht es vermutlich nicht jeder, dass er immer spontan sich kritisch reflektieren mit dem Spiel auseinandersetzt. Aber gerade das, glaube ich, ist eine große Chance, dass man diesen Lebensweltkontext, den die Kinder eh haben, aufgreift und adressiert. Ansonsten passiert es halt nicht, weil früher gab es die Möglichkeit nicht. Und da sehe ich ganz viele Stärken dabei, wenn man jetzt über solche Themen im Unterricht sprechen könnte, Klammer auf, falls es denn genug Interesse bei den Kindern irgendwie vorhanden ist. Weil ich glaube, nicht jedes Kind will sich damit beschäftigen. Meine Partnerin zum Beispiel hat als Kind irgendwie ein Wendy-Spiel gespielt, wo sie einen Pferdehof hatte.
Ja.
aber ich glaube, die wenigsten Jungs würden auf Pferde stehen, um es zu machen. Ich weiß nicht, ob sich das unterscheidet von den Problematiken, die sich mit dem klassischen Beschäftigen von Faust ergeben. Weil ich glaube, auch da haben viele einfach keine Lust drauf, das zu machen. Und andere finden es toll, sich mit diesen Absurditäten zu beschäftigen. Wie würdest du dich dazu positionieren, zu diesem Konflikt oder zu diesem Themenkomplex?
Ja, ein Konflikt ist es eigentlich weniger. Also das von dir erwähnte Beispiel der Witcher ist in vielerlei Hinsicht hochinteressant. Bevor das Spiel herausgekommen ist, kannten die allerwenigsten die Romanreihe, die aber vor dem Spiel existiert hat. Polnischer Autor, der Fantasy-Autor, der damit in einer bestimmten Community durchaus wahrgenommen worden ist mit seiner Trilogie. Aber erst als die Spiele dann herausgekommen sind, sind auch die Romane weltweit rezipiert worden und auch sehr intensiv gelesen worden. Das ist auch wieder ein schönes Beispiel dafür, wie eben Videogames in den gesamten Kosmos literarischer Erzählformen eingebunden sind. Lustigerweise ist ja dann aufgrund dieses Erfolgs des Spiels und des Romans dann die Fernsehserie entstanden, die du wahrscheinlich auch kennst, und die jetzt eben auch, ich weiß nicht, in der dritten Staffel, glaube ich, mittlerweile sehr erfolgreich läuft. Also das ist erstmal ganz allgemein ein schönes Beispiel dafür, wie eben Videogames in den Erzählkosmos der erzählenden Medien eingebunden sind. Und was du hervorhebst, ist eben eine Besonderheit digitaler Spiele, die digitale Spiele insgesamt hochinteressant machen für moralische Entscheidungsfindungen. Ja? Weil bei keinem anderen Medium bin ich gezwungen, mich dafür oder für jenes zu entscheiden. Ich kann das lediglich mitrezipieren. Also sagen wir mal, ich lese einen antirassistischen Roman, dann verfolge ich natürlich das Geschehen und bin da auch emotional daran beteiligt, mache mir da auch meine Gedanken dazu. Aber ich bin nie gezwungen, so oder so zu entscheiden, um in einer bestimmten Situation mich zu verhalten. Bei Videogames aber ist das das eben das Element, was wesentlich ist. Und daher lassen sich eben auch diffizilere Themen mit Videogames ganz wunderbar behandeln und erzählen.
Ich frage mich jetzt die ganze Zeit immer, wie kann das praktisch ausschauen? Und ein Gedanke, der mir kam, ist, weil ich vermute, die wenigsten Kinder haben entsprechende Computerressourcen zu Hause, um sich das in ihrer Freizeit oder als Hausaufgabe quasi mit diesem Spiel zu beschäftigen, sondern dass man dann gemeinschaftlich mit der Lehrkraft zusammen eine Szene aus dem Spiel oder ein Kapitel anspielt, wo dann diese Konfliktsituationen präsentiert werden und man dann mit der Klasse gemeinschaftlich überlegt, was machen wir jetzt und warum machen wir das? So kann ich mir vorstellen, aber bitte korrigiere mich, wenn es da bessere Varianten gibt.
Nee, das ist eine Möglichkeit, mit Videogames direkt im Unterricht zu arbeiten. Darüber hinaus habe ich aber auch noch die Möglichkeiten, die Fragetexte mit heranzuziehen. Im Falle der Videogames sind das beispielsweise Let's Plays, also Filme von Moderatoren, Moderatorinnen, die Videogames, ich sage jetzt mal, spielerisch interpretieren, ne? Und die kann man natürlich auch einsetzen, wenn die nicht die Möglichkeit haben, ein ganzes Spiel jetzt sozusagen durchzusprechen und durchzuspielen, was ja viele, viele Stunden dauern kann, nicht muss, aber kann, dann habe ich hier über Let's Plays beispielsweise die Möglichkeit, dann eben doch auch Videospielinhalte zumindest in den Unterricht in kürzerer Form, komprimierterer Form mit einzubringen. Dazu muss man allerdings natürlich sagen, ein Film ersetzt nicht das Spiel, weil genau da eben dann fehlt, was wir gerade besprochen haben, also die Interaktion, die Immersion in das Spielgeschehen, die habe ich natürlich mit Filmen nie. Das heißt, ich würde versuchen, das auch immer zu kombinieren. Also wie du vorgeschlagen hast, zum Beispiel ein Spiel anspielen, am 10 Minuten mal mit sich hineinzubegeben und dann gegebenenfalls zum Beispiel Let's Play mit dazuzunehmen. Also solche Möglichkeiten hat man, um auch komplexere, längere Computerspiele in den digitale Spiele in den Unterricht mit einzubringen. Darüber hinaus gibt es aber auch eine ganze Menge mittlerweile hochinteressantere, kurze Casual Art Games, die ich tatsächlich in 10 Minuten mit Schülerinnen und Schülern oder vielleicht sogar noch kürzer durchspielen kann und die aber trotzdem die Chance bieten zum literarischen Lernen und zur Erkundung medienspezifischer Besonderheiten des Erzählens in Computerspielen. Beispielsweise wird in unserem Themenheft zu Games ein Spiel vorgestellt oder mit eingesetzt, das heißt The Plan. Das Spiel spielt sich in 5 Minuten durch. Und trotzdem kann man anhand dieses Spiels sehr schön zeigen, wie das Erzählen mit Computerspielen sich prinzipiell unterscheidet und auch neue Erfahrungen, neue Formen von ästhetischen Erfahrungen bereithält, die die bisherigen Medien so nicht bieten.
Ein Gedanke, der mir dazu kommt, weil du meintest, 5 Minuten lässt sich durchspielen. Würdest du Spiele wie Tic-Tac-Toe, also wo man Kreuze und Kreise auf dem Blatt Papier macht, auch mit dazu zählen zu diesem Themenkomplex Games nutzen oder ist das für dich ein anderer Aspekt? Weil es gibt ja allerhand von Spielen, die man spielen kann. Mensch, ärgere dich, wäre ja auch irgendwie ein Spiel, ein analoges Spiel. Aber wie gruppieren sich diese Arten von Spiele da ein?
Es gibt Einige Computer-Videospiele, die tatsächlich so wie Tic-Tac-Toe im Prinzip nichts erzählen oder so gut wie nichts erzählen. Es sind nicht sehr viele. Tatsächlich ist es so, dass die Mehrheit eigentlich aller Games zumindest irgendeine Art von Story-Rahmen verwenden, um die Spielerinnen und Spieler in das Spiel hineinzuziehen, sozusagen. Das ist ja interessant. Das ist übrigens auch eine Entwicklung, die man auch im Spielemarkt, also im Tabletop-Spielemarkt findet. Also viele neue Spiele, die jetzt auf den Markt kommen, die schon einiger Zeit auf den Markt kommen, verwenden irgendwie Geschichten-Settings, um Gesellschaftsspiele sozusagen zu rahmen. Aber abgesehen davon, also Spiele, die sozusagen wirklich überhaupt nicht keinen erzählerischen Anteil haben, die würde ich jetzt für den deutschen Unterricht eher weniger interessant finden.
Sondern, wenn ich das richtig verstehe, eher die Erzählung als proaktive Erzählung behandeln als Spiel, sondern halt nicht nur lesen, hören oder halt einen Film sehen, sondern die Erzählung mitgestalten. Und dadurch neue Auseinandersetzungsmöglichkeiten mit der Thematik an sich haben. Gibt es noch andere Aspekte, die wir bisher jetzt noch nicht behandelt haben, die du da drin siehst in dem Thema Beschäftigung mit Spielen? Weil was ich noch sehe, es sind interkulturelle Teams, die zusammenarbeiten, beispielsweise Ubisoft als großen Spielhersteller, wo Leute allerhand Länder zusammenkommen und sich da kulturelle Unterschiede zeigen, Konflikte, die bearbeitet werden müssen und sowas. Gibt es da noch eine andere Ebene in der Beschäftigung von Spielen oder von dem Spielentwicklungsprozess oder ich weiß es nicht, die dir im Kopf schwebt?
Also zunächst mal gibt es ja einige Spielgenres, insbesondere angesiedelt im MMORPG-Bereich, also in den Spielen, bei denen viele bis zu 100 Spielerinnen und Spieler gleichzeitig in einer Spielewelt sich bewegen, in der jetzt nicht nur die Mensch-Maschine-Kommunikation eine Rolle spielt oder eine tragende, wesentliche Rolle spielt, sondern auch die Mensch-zu-Mensch-Kommunikation eine wesentliche Rolle spielt. Die meisten Aufgaben in großen MMORPGs lassen sich nicht als Einzelspieler lösen, sondern da muss man sich zusammenschließen mit anderen Mitspielerinnen und Mitspielern. Und dieses Zusammenschließen passiert natürlich sprachlich. Es geht gar nicht anders. Deswegen haben diese Spiele auch die Möglichkeit, dass die Spielerinnen und Spieler miteinander kommunizieren über Chat, entweder Audio-Chat oder auch geschriebenen Chat, je nachdem, meistens mittlerweile alle in der eher im Audio-Chat-Bereich. Das heißt also, hier ist Kommunikation gefragt. Und das ist natürlich auch wiederum ein Teil dessen, was den Deutschunterricht zu interessieren hat. Also wie läuft das eigentlich mit der Kommunikation unter Spielerinnen und Spielern? Was ist erfolgreiche Kommunikation? Wo scheitert Kommunikation? Und aus welchen Gründen und so weiter? Also das sind auch alles noch Aspekte, die man mit hinzuziehen kann. Du hast natürlich recht, also Spiele sind mittlerweile ein internationales Phänomen und da ist natürlich eher Englisch sozusagen die Lingua Franca. Das gilt auch für die, nicht nur für die Entwickler, auch für Spielerinnen und Spieler kann das gelten, wenn sie sich auf Plattformen bewegen, die halt international orientiert sind. Und dann ist auch Englisch mit dem Paket, das ist so.
Bevor ich dir gleich das Abschlusswort übergebe, würde ich nochmal kurz für mich zusammenfassen wollen, was mir aus diesem Gespräch noch hängen geblieben ist. Da sehe ich zum einen, dass die fachspezifischen Kompetenzen auf eine ganz andere Art und Weise adressiert werden können, indem man sich halt einem neuen Medium widmet, einem neuen Narrative, einem neuen Gegenstand, welches sich da entsprechend Filme und Bücher und andere, vielleicht Hörbuchtexte oder sowas eingruppiert. Gleichzeitig auch noch den Aspekt hat, dass ich selbst mitentscheiden kann und diese Thematik, die mir da vorgestellt wird, naja, aktiv irgendwie mitgestalte und sich das von dem rein Rezeptiven unterscheidet, beziehungsweise die Beschäftigung dadurch viel intensiver sein kann. Der zweite Aspekt, den ich da noch sehe, ist, dass die Schülerinnen und Schüler ihre rezeptiven und produktiven sprachlichen Fähigkeiten dadurch automatisch erweitern, weil sie sich mit dieser neuen Thematik lustvoll beschäftigen oder in dem letzten Fall, was du jetzt beschrieben hast, über MMORPGs Menschen aus anderen Ländern und da halt gezwungen sind, kommunizieren zu lernen oder auch die Unterschiede wahrzunehmen und zu adressieren. Dritter Punkt, dass man sich gesellschaftspolitische Themen und ethische Fragen auf jeden Fall angucken kann. Wir hatten das Beispiel The Witcher, wo es um Rassismus ging, aber es ist ja nur ein Beispiel von vielen Themen. Aber das dadurch, dass man in diese Entscheidungsposition gezwungen wird, man sich automatisch damit auseinandersetzen muss, und das so ein bisschen unter der Hand passiert innerhalb des Spielkontextes. Und da ist wiederum ein ganz guter Punkt, dass man als Lehrkraft das aufgreift, was eh gerade da ist im Leben der Schüler. Dann habe ich viertens noch, die Schülerinnen und Schüler erforschen die narrative und gestalterische Dimensionen der Spiele oder der Games und entdecken ästhetische Besonderheiten, die es halt nur in dieser Plattform gibt. Zu fünftens würde ich mir aufschreiben, merken, dass man auf jeden Fall Formen der produktiven Anschlusskommunikation und des Könnens erprobt und so partizipativ digital dabei sein kann.
Genau. Also da sind wir in diesem Bereich eben der Gaming Culture und dort finden wir zahlreiche Aktivitäten der an Spielen interessierten Menschen, die man direkt als auch für den Deutschunterricht adaptieren kann. Ich denke beispielsweise an Fanfiction-Projekte. Fanfiction-Projekte gibt es jetzt nicht nur zu Filmen oder Serien oder Büchern, sondern tatsächlich auch in großer Zahl zu digitalen Spielen. Also warum nicht Geschichten erfinden, die mit dem Figurenarsenal, mit den Plots und Stories von digitalen Spielen umgehen und daraus eben neue Geschichten erzählen, und zwar in dem Fall dann tatsächlich geschriebene Geschichten oder sogar Gedichte. Also es gibt sogar Gedichte zu Computerspielen, unglaublich. Also da kann ich direkt an den Dingen anknüpfen, die die Schülerinnen und Schüler interessieren, und bin aber trotzdem eigentlich bei ganz traditionellen Aufgaben des Deutschunterrichts, etwa dem kreativen Schreiben.
Was würdest du denn jetzt der Lehrkraft oder dem Lehrenden hier mitgeben wollen, als ein Hinweis, einen Gedanken, wenn es nur eine Sache gäbe aus diesem großen Themenkomplex? Wie kann man sich dem jetzt widmen? Was soll man machen?
Eine schwierige Frage, weil es gibt halt nicht nur eine Möglichkeit, sondern das Tolle daran ist eigentlich, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, das Thema Games in den Deutschunterricht mit einzubringen. Noch gar nicht geredet haben wir etwa beispielsweise über gesellschaftliche Debatten, die über Videogames immer wieder aufbranden, häufig gerne im Kontext von irgendwelchen School-Shootings, bei denen dann die betroffenen Täter oder die entsprechenden Täter auch Videospiele im Keller liegen haben. Wenig informierte Menschen behaupten, das wäre eine Folge von der Verwendung gewalthaltiger digitaler Spiele, was wissenschaftlich also gesehen schon lange ausgeschlossen wird, jedenfalls in dieser Simplizität, wie das da dargestellt wird. Und das ist natürlich auch etwas, was man prima im Kontext von erörterndem Schreiben, materialgestütztem Schreiben mit Schülerinnen und Schülern aufgreifen kann. Also es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die Welt der Gaming und der Gaming-Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler zum Thema zu machen. Nicht nur direkt die Spiele, sondern auch alles, was sozusagen im kulturellen Handlungsfeld darum herum steht. Und deswegen würde ich Mut machen wollen, allen Lehrkräften Mut machen wollen, das Thema aufzugreifen, auch wenn sie selbst möglicherweise nicht Spielerinnen und Spieler sind. Denn man muss nicht selber ein Spielenerd sein, ein Gamer vor dem Herrn sein, um mit dem Thema in der Schule interessanten Unterricht zu machen.
Das heißt, fragen, also die Schüler fragen, was sie gerade so spielen.
Das sowieso, das ist kein schlechter Einstieg in eine Sequenz, die sich mit Games auseinandersetzt. Und im Übrigen auch, wenn man das macht, also dann hat man die Schüler sofort erstmal eine halbe Stunde am Reden. Da muss man eher schauen, dass man wieder rauskommt aus dem Gesprächskreis, weil sonst kommt man nicht weiter. Also ja, aber das ist auf jeden Fall natürlich zu empfehlen, ne? Und sich auch dafür zu interessieren, was Schülerinnen und Schüler denn gerade so begeistert. Und sich auch von Schülerinnen und Schülern erzählen zu lassen, welche Erfahrungen sie denn eigentlich mit Games machen. Das ist in jedem Fall ein anzuratendes Vorgehen.
Wunderbar. Mathis, ich danke dir sehr für diesen sehr kurzen, aber intensiven Einblick in diese spannende Thematik und hoffe sehr, dass jetzt der Hörer oder die Hörerin für sich ein bisschen Inspiration mitnehmen konnte und vielleicht den Unterricht spielerischer gestaltet.
Gerne.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.